Hallo, willkommen zur ersten Ausgabe des Homo Historicus. Schön, dass ihr zuhört. Leider ist mir direkt zur ersten Aufnahme ein ziemliches Malheur passiert. Mein Computer hat eine falsche Spur aufgezeichnet und deswegen nur mit dem internen Mikrofon gearbeitet. Dadurch ist die Aufnahme leider ziemlich verrauscht geworden. Amy hat netterweise das gesamte Gespräch transkribiert. Ihr könnt es also auch auf der Homepage lesen, falls es wirklich zu schlimm sein sollte. Trotz alledem fand ich das Gespräch sehr interessant mit Herrn Steinbach und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Danke. Zur ersten Episode des Homo Historicus. Ich sitze heute in Mannheim mit Herrn Steinbach. Das ist der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und Professor hier an der Universität. Schönen Tag.
Ich grüße Sie.
Am besten stellen Sie sich erstmal selbst kurz vor und warum Sie überhaupt Geschichte studiert haben, letztendlich, oder Politikwissenschaft und dann Geschichte sich aber spezialisiert haben, damit wir erstmal einen Eindruck bekommen.
Ja, ich heiße Peter Steinbach, ich bin Jahrgang 1948 und ich habe von 1968, 69 bis 1972 in Marburg Geschichte und Politikwissenschaft studiert bei bedeutenden, wunderbaren, sehr, sehr guten akademischen Lehrern wie Gerhard Österreich, Karl Christ, Wolfgang Abendroth, Hensel, dem Ökonomen Hensel, Ernst Otto Cempiel, Walter Schlesinger. Also das war damals in Marburg ein unglaublich anregendes intellektuelles Klima. Eigentlich ganz anders, als das dann vor kurzem Ulrich Rauf in der FAZ beschrieben hat. Denn es war ein Klima des Austausches, der Nachdenklichkeit, des Engagements. Vielleicht auch manchmal der Erprobung von Grenzen, aber wir hatten eigentlich immer Hochschullehrer, die uns ernst nahmen als Studierende und uns im Grunde auch als Partner sahen. Also die Gemeinsamkeit von Forschung und Lehre, die war immer zu spüren. Wichtig war natürlich die Begegnung mit Wolfgang Abendroth, den wir als Studierende sehr bewunderten, weil wir wussten, er ist ein absolut unabhängiger Intellektueller, der sich auch durch irgendwelche politischen Vorgaben nicht einengen lässt. Da konnte Ernest Mondel ein Redeverbot in Deutschland haben. Wolfgang Abendroth lud ihn ein und diskutierte mit ihm hinreißend. Da konnte es aber auch passieren, dass er Partei für diejenigen nahm, die politischen Studierenden damals eher für Rechte hielten, weil er sagte, auch für die Redefreiheit dieser Menschen und die Denkfreiheit dieser Menschen setzte er sich ein. Wichtig war für ihn Berechenbarkeit. Und dann wurde uns zunehmend eigentlich bewusst, dass Wolfgang Abendroth diese klare Haltung eigentlich Zeit seines Lebens gezeigt hatte. Also er wurde bewundert von uns, weil er sogar im britischen Kriegsgefangenenlager noch einmal eingesperrt worden war, einfach aus Unabhängigkeit der Meinung. Und er öffnete eigentlich den Blick für die Breite des Widerstandes, für die Breite des Faches, ja, und vermittelte so etwas, was mich eigentlich immer am Widerstand fasziniert hat, dass er nicht immer nur Unterstützung seinesgleichen suchte, sondern ja, dadurch zu charakterisieren war, dass er auf den Austausch mit anderen, mit gegenteiligen Meinungen angelegt war. Und so erfuhr ich eigentlich in der Auseinandersetzung mit dem Widerstand was eigentlich Pluralität bedeutet, nämlich Respekt vor den Meinungen anderer, die man nicht diffamiert, sondern die man versucht zu verstehen und die man als Herausforderung an sich selbst begreift. Und das war eigentlich dann nach der Schulzeit, wo ich mich auch schon sehr intensiv mit zeitgeschichtlichen Fragestellungen beschäftigt habe, eigentlich der Augenblick, wo man in einen thematischen Kreis hineintrat, der einen dann nicht wieder losließ. Insofern ist also die Beschäftigung mit dem Widerstand ein guter Teil meines wissenschaftlichen Lebens geworden.
Gut, dann sind wir auch schon direkt beim Thema. Das Thema der aktuellen Ausgabe ist Akteure und Arten des deutschen Widerstands im Dritten Reich. Ich denke, dafür ist es sinnvoll, wenn wir zuerst einmal das Wort Widerstand definieren, was Widerstand ist und wie sich das im Verhältnis zum Staat überhaupt verhält.
Ja, wenn Sie mir diese Frage als erste stellen, zeigt das, dass Sie ein sehr politologisch denkender Mensch sind. Wir versuchen natürlich zunächst einmal zu definieren und wir machen uns häufig gar nicht klar, dass definieren auch bedeutet ausgrenzen. Das hat man in der Widerstandsgeschichte sehr oft getan. Ich versuchte, einen anderen Weg zu gehen. Ich versuchte, ein integrales Widerstandsverständnis zu entwickeln. Das heißt, nicht immer nach politischen Richtungen, nach politischen Sympathien zu fragen, sondern in den Blick zu nehmen, welches Risiko Menschen eingegangen sind in dem Moment, als sie sich gegen den nationalsozialistischen Staat gewandt haben. Also Risiko, die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, gehört dazu. Und dann habe ich irgendwie in der Auseinandersetzung mit der Faschismustheorie gelernt, dass es vielleicht gar nicht so wichtig sei, theoretisch einen Gegenstand zu definieren, sondern zunächst einmal es darauf ankomme, ihn möglichst differenziert in seiner ganzen Breite, Vielfältigkeit, auch Widersprüchlichkeit zu beschreiben. Die beste Theorie, auch das hat Wolfgang Abendroth mal gesagt, ist eigentlich die Beschreibung eines Phänomens und daraus leiten wir dann Abstraktionen, Definitionen ab. Ich glaube, zum Widerstand gehört die Fähigkeit, die Realität, die einen umgibt, zu erkennen. Sie sich nicht schön zu reden, sondern sie zu versuchen zu erkennen, wie sie ist. Auch mit dem ganzen Unrecht, das in der Realität verborgen ist. Der zweite Schritt ist, dass ein Regimegegner, ein Widerstandskämpfer die Fähigkeit haben muss, sich über das, was er sieht, gegebenenfalls auch zu empören. Empörungsfähigkeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Widerständigkeit. Und die dritte Ebene, das berührt dann im Grunde das Verhalten der Menschen. Das heißt, aus der Empörung über Unrecht, das man beobachtet hat, muss im Grunde auch eine Verhaltenskonsequenz gezogen werden. Man muss sich gegen denjenigen wenden, der Unrecht begeht, der Menschenrechte verletzt. Und das kann man nur machen, indem man nicht nach seiner eigenen Person fragt.
Wie man sie jetzt nicht nach seiner eigenen Person fragt?
Dass man nicht nach den Folgen fragt, die für einen selbst aus dieser Auflehnung resultieren. Und dann sind wir natürlich bei einer Radikalität des Schauens, des Bewertens, des Denkens und des Verhaltens, bei einer Radikalität, die von der eigenen Person, ich sage das noch einmal, absieht und dabei im Grunde auch keine Rücksicht mehr auf das unmittelbare Umfeld nimmt, auf die Eltern, auf die Ehefrau, auf die Kinder. Man handelt ganz konsequent und weil in der Regel dieses Handeln schief geht, fragt man auch nicht nach den Chancen dieses Handelns, sondern man muss sich eigentlich beweisen. Man will sich beweisen in der Auflehnung über die Tat. Ja, und damit stößt man natürlich zusammen mit einem Staat, der durch seine Definitionsmacht und durch sein Gewaltmonopol, das er beansprucht, auch die Sanktionsmacht hat, dieses abweichende Verhalten zu kriminalisieren und zu bestrafen. Und dann sind wir im Grunde mitten in einem Kräftefeld, das besteht aus Staat, aus Gesellschaft und aus Individuum. Also aus einem Dreiecksverhältnis, aus einem Kräfteverhältnis, das sich permanent verschiebt. Mal ist der Staat wichtiger, mal ist die Gesellschaft mächtiger und manchmal ist das Individuum viel stärker als beide anderen zusammen, weil es die anderen Faktoren in die Schranken weisen kann. Und das ist ein spannendes Thema, das weit über die Bedeutung der Widerstandsgeschichte hinausgeht und eigentlich unser Verhältnis zur Welt heute in einem ganz erheblichen Maße mit beschreibt.
An dem stelle ich mir aber relativ schwer vor, jetzt im Nachhinein die Widerstandskämpfer und Kämpferinnen zu betrachten, weil dieses Spannungsverhältnis lässt sich ja sehr schwer nur analysieren, beziehungsweise nicht wiedererleben, aber mit einbeziehen in die Betrachtung davon.
Naja, in dem Moment, wo ich frage, wie sieht eigentlich der Freundeskreis aus? Wie sieht der Kreis der Gleichgesinnten aus? Wie sieht der Kreis der Kollegen, der Kameraden oder der Familie aus? Entwickle ich ja ein Gespür für das Risiko, das der Einzelne einging. Und dieses Risiko muss ich zunächst einmal positiv bewerten, an sich. Das heißt, ich frage nicht, tritt er für die richtigen Ziele ein, tritt er für die falschen Ziele ein, ist das ein Monarchist, ist das ein Kommunist, ist das ein Sozialist, ist das ein Anarchist, sondern ich sehe eigentlich das Individuum in der Konfrontation mit einer kollektiven Macht. Versinnbildlichen lässt sich das, worum es mir geht, etwa an dem berühmten Foto, in dem Karl von Ossietzky, der Chefredakteur der Weltbühne, vor seinem Peiniger steht im Konzentrationslager Esterwegen. Und man spürt, der Herr der Situation, auch wenn er ausgeliefert ist, ist Ossietzky. Ossietzky hat ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht und gibt dadurch zu verstehen, dass er eigentlich über seinen Peiniger steht.
Würden Sie dann so klassische Einteilungen nach Arten des Widerstands im Sinne von der Motivation, also ich habe häufig die Einteilung gesehen, zum Beispiel kommunistischer Widerstand, religiöser Widerstand und so, würden Sie das eigentlich eher ablehnen?
Das Dumme ist, man kommt in ein Dilemma. Diese Einteilung dient ja auch der Legitimation von Gruppen, die sich heute in die Tradition dieser Bewegung stellen. Und das Problem ist, wir benutzen diese fast lineahafte Einteilung in Kategorien, um Traditionen zu stiften. Wir schneiden durch diese Einteilung eigentlich die Entwicklungsfähigkeit von Regimegegnern ab. Wir tun so, als wenn der kommunistische Regimegegner immer kommunistisch gewesen sei und immer geblieben wäre. Wir tun so, als wenn der protestantische immer protestantischer aufmüpfiger war und nie die Gefährdung der Anpassung aus Überlebenswillen an sich gespürt hätte. Deshalb möchte ich eigentlich Lebensgeschichten beschreiben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass selbst der härteste, der unbeirrbarste Regimegegner niemals gewackelt hat. Immer sich auch gefragt hat, wie kommt er aus dieser lebensbedrohlichen Situation heraus? Immer wieder konfrontiert worden ist mit der Herausforderung an sich, ob er nicht doch mal einen Kompromiss eingehen kann. Ob er nicht doch mal etwas mehr in einem Verhör sagt. Und so werden wir eigentlich in der Widerstandsgeschichte konfrontiert mit existenziellen Situationen, die ganz absehen können von politischen Zielen, nicht absehen dürfen von politischen Prägungen durch Wertesysteme. Ein kommunistischer Regimegegner hat ein klares Wertesystem. Dieses Wertesystem setzt ihn genau wie etwa den gläubigen Katholiken oder den überzeugten Protestanten in die Lage, sich den Sogströmungen derjenigen, die über ihn herrschen wollen, zu widersetzen. Er beruft sich auf Tradition. Er schafft es, sich mit diesen Traditionen von den Suchströmungen seiner Zeit zu distanzieren, ihm Alternativen zu geben.
Sozusagen als Ankerpunkt überhaupt seines Widerstands?
Ich würde nicht nur sagen als Ankerpunkt, sondern eigentlich sogar als Ausgangspunkt. Wer diese Fähigkeit einer eigenen Werteorientierung nicht hat, wird nach 1933 den Nationalsozialisten immer ausgeliefert sein. Wird leicht deren Wertvorstellungen übernehmen können. Aber wer alternative Wertvorstellungen hat, der weiß, es gibt eine Differenz. Eine Differenz der Überzeugung. Und aus dieser Differenz, da kann dann genau der Wille zum klaren Blick, zum klaren Urteil erwachsen. Darauf kommt es mir an. Und deshalb finde ich dieses Einteilen in Kategorien vielleicht unverzichtbar. Ja, weil wir Menschen halt so denken, dass wir immer alles in Schubladen packen.
Das macht sie auch überschaubarer.
Ne? Es macht sie überschaubarer, es macht sie handhabbarer, es macht sie leicht handhabbar für die Traditionsbildung. Aber wenn wir es ganz ernst nehmen, dann betrachten wir den Menschen herausgefordert durch Verhältnisse, die ihn aufregen, die ihn krank machen, die ihn töten, die andere töten. Ja? Und beobachten ihn in seiner inneren Verpflichtung zur Auflehnung. Wenn ich diese Dimension nicht hätte, dann würde ich mich als Widerstandshistoriker mit einem Gegenstand beschäftigen wie mit tausend anderen. Dann könnte ich auch die Geschichte der Bienenzucht beschreiben oder des Schmetterlingssammels oder des Pfeiferauchens. Das wäre ein Gegenstand, den ich 2-3 Jahre erforsche und dann wende ich mich einem anderen zu. Nein, die Beschäftigung mit der existenziellen Situation, der Herausforderung des Einzelnen gegenüber einem kriminellen Staat. Das ist eine Lebensgrundlage, glaube ich, für die Orientierung in der Gegenwart selbst, weil wir ja permanent Zumutungen beobachten, permanent zur Entscheidung aufgefordert sind. Insofern bin ich wirklich Abendrotschüler bis heute geblieben, ja, permanent vor Entscheidungen stehen. Das ist das, was mich als junger Student an der Politologie fasziniert hat, die ich mit derselben Leidenschaft studiert habe wie die neuere Geschichte. Ich wollte beides zusammenbringen und dieser Schnittpunkt, der war dann für mich der Bereich, in dem es um Moralität, um Ethik, um Ordnungsdenken, um Entscheidungsbereitschaft, um Mitmenschlichkeit, um Selbstbehauptung ging. Also der Bereich des Widerstandes. Jetzt habe ich erst relativ spät Ihre Eingangsfrage beantwortet.
Ja, aber dafür sehr ausführlich. Das fand ich schon mal ziemlich gut. Denken Sie, dass sich die Art der Betrachtung des Widerstandes in den letzten 50 Jahren verändert hat, entwickelt hat?
Erheblich. Einmal haben die Nationalsozialisten das Bild des Widerstandes bestimmt. Und die deutsche Nachkriegsgesellschaft, vor allem die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, hat dieses Bild sehr häufig übernommen. Hitler sprach von Verrätern.
Okay.
Ja, von Verrätern. Diejenigen, die treu zur Fahne standen, die das Hakenkreuz trug, machten aus ihrer Passivität, aus ihrem Kadavergehorsam gleichsam eine Tugend. Und mussten sich natürlich über den Regimegegner aufregen, weil der Regimegegner ja deutlich machte, es gab eine Alternative zur Anpassung, nämlich die Aufklärung. Und das hält ein Mensch schlecht aus, der sich permanent einredet. Wir hatten doch gar nichts anderes nötig, wir konnten doch keine Befehle verweigern, die hätten uns doch sofort an die Wand gestellt. Wir berufen uns auf den Befehlsnotstand und wenn das nicht gelingt, dann werden wir sagen, wir hätten nichts gesehen, wir hätten nichts gewusst, wir wären eigentlich erst nach 1946, 47 richtig mit geöffneten Augen durch die Gegend gegangen. Was ja auch nicht stimmt, denn sonst hätte man ja nicht so lange die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen minimieren oder gar leugnen können. Das heißt, ein Regimegegner ist ein Stachel im Fleisch der eigenen Person, denn er zeigt alle die Lebenslügen. Die funktionieren ja gar nicht.
Und wie lange hat dieses Gefühl angehalten in der deutschen Gesellschaft?
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger und langfristiger Prozess und da wird man auch überhaupt kein fixes Datum nennen können, denn wenn Sie etwa sich vergegenwärtigen, wie vor nicht einmal einer Woche über die Erklärung der Vertriebenen diskutiert worden sind, dann entzieht sich mir eigentlich die Möglichkeit zu sagen, eine Zäsur. Es gibt Wandlungen. Es gibt Wandlungen, die wir erklären können. Ein ganz wichtiger Erklärungsfaktor ist, das mag überraschend klingen, die Tatsache der deutschen Teilung. Beide deutschen Staaten beriefen sich auf jeweils unterschiedliche Traditionen der Widerständigkeit und konfrontierten den jeweils anderen Staat mit der eigenen Tradition. Also, die DDR bezog sich auf den kommunistischen Widerstand,
Rote Kapelle und so weiter.
Auf die Rote Kapelle, auf Einzelne und hinderte deshalb die Bundesrepublik Deutschland daran, diese Bereiche zu vernachlässigen. Das wäre aufgefallen. Die wichtige kommunistische Widerstandsforschung fand hier in Mannheim statt durch Hermann Weber,
okay,
der die ersten Bücher zum Widerstand schrieb. Die wichtige Widerstandsforschung, die sich auf die kleinen sozialistischen Brückenparteien bezog, hängt unwiderruflich am Namen von Marburg. Das sind Arbeiten, die Wolfgang Abendroth angestoßen hat. Also er sucht sich ja immer nach einem dritten Weg zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus und kam dann auf die SDAP und auf die Müsli-Sozialisten und die Gruppe Neubeginn und was weiß ich alles. Ja? So. Und umgekehrt konnte die DDR auch den bürgerlichen, den kirchlichen Widerstand nicht von vornherein verdammen. Ja, sie mussten sich stellen. Und unterm Strich, und das ist jetzt nicht die Hegelsche List der Vernunft, die ich da beschwöre, kam im Grunde aus dem Gegeneinander der beiden deutschen Widerstandstraditionen, Ost und West, dann so etwas heraus wie die Bereitschaft, die Gesamtwürdigung des Widerstandes zu nehmen. Das griff nicht immer. Es gibt wirklich schwer diffamierte Gruppen, zum Beispiel die Gruppe der Regimegegner, die in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft sich gegen den Nationalsozialismus wandten, die nicht in die Bundeswehr aufgenommen werden durften, die als NKFD Anhänger Nationalkomitee Freies Deutschland Anhänger oder als Mitglieder des Bundesdeutscher Offiziere gewissermaßen außerhalb des Konsense stand. Man unterstellte ihnen, sie hätten ja eigentlich nur den Teufel Hitler mit dem Belzebub Stalin ausrotten wollen und übersahen natürlich ganz fleißig, dass die ganze Welt zu diesem Zeitpunkt auf den Belzebub Stalin setzte. Churchill war mit ihm verbündet, Roosevelt war mit ihm verbündet und alle erhofften sich einen tödlichen Schlag für die deutsche Front im Osten durch die Widerstandsmacht und Kraft der Roten Armee. Also, was soll's? Wir lügen uns gewissermaßen häufig etwas in die Tasche, wenn wir diese ideologischen Prägungen des Kalten Krieges immer wieder in die Geschichte rückverlängern. Und vor diesem Hintergrund sage ich es noch einmal, ist es für mich unverzichtbar, ein integrales Widerstandsverständnis zu entwickeln, das den Widerstand aus den Grenzen und Horizonten seiner eigenen Zeit interpretiert und nicht nur nach unserer gegenwärtigen politischen Opportunität.
Könnten Sie auf die Widerstandsgruppe noch mal kurz zurückkommen, weil die war mir noch nicht bekannt. Also sie hat auf Seiten der russischen Armee gekämpft, oder?
Es gab Kriegsgefangene in der amerikanischen, in der britischen und auch in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, die eindeutig Regimegegner waren und aus der Kriegsgefangenschaft heraus versuchten, das Regime zu bekämpfen. Das waren zum Beispiel in amerikanischer Kriegsgefangenschaft die Menschen um Alfred Andersch und andere, die dann später die Zeitschrift Der Ruf gründeten. Die waren so gefährdet in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft, dass die Amerikaner sie selbst wieder in der Kriegsgefangenschaft absondern mussten, um sie vor ihren eigenen deutschen Kameraden zu schützen.
Aber wo war denn Aktionsfeld? War das unter den Kriegsgefangenen oder haben die nach Deutschland hineingehört?
Einmal in der Kriegsgefangenschaft selbst versuchten sie, andere Kriegsgefangene zu bewegen und zu überzeugen. Aber zum anderen haben sie auch aus der Kriegsgefangenschaft, und ich sage noch einmal, aus der amerikanischen, aus der britischen und auch aus der sowjetischen, zum Sturz des Regimes aufgerufen. Sie haben Ziele formuliert, die für die Zeit nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Herrschaft gelten sollten. Diese Ziele waren wiederum für die politischen Regimegegner im Innern ungemein wichtig, weil sie daraus versuchten abzuleiten, die Zielvorstellungen der Alliierten. Das heißt, auch das, was die deutsche Widerstandsdiskussion so lange negativ belastet hat, nämlich der Gegensatz zwischen Emigration, Exil, Kampf von außen und Widerstand, Kampf von innen, der war in diesen Lebensbereichen völlig unerheblich. Ein Risiko gingen die Kriegsgefangenen, die sich von außen gegen das Regime wandten, ein, stellvertretend. Denn ihre Angehörigen, die wurden häufig von den Nationalsozialisten genauso behandelt, wie später die Angehörigen der Regimegegner im Umkreis des 20. Juli. Das haben dann wiederum deren Angehörige, also die Angehörigen der Regimegegner des 20. Juli, überhaupt nicht so gerne gesehen, dass sie da plötzlich in einer Reihe mit Angehörigen standen, deren Väter im Nationalkomitee Freies Deutschland angeblich Deutschland verraten würde. Also Sie merken, wir sind hier in einem Knäuel von Ideologien, von Verwicklungen, die wir aufbröseln können, die wir nur kompliziert erklären können und die sich den leichten, raschen, rechtfertigenden, ideologisierten Urteil entziehen.
Zu den Kriegsgefangenen noch mal ganz kurz. War die Anerkennung ihrer Arbeit dann unterschiedlich? Also Sie hatten vorhin kurz gesagt, dass es auf der sowjetischen Seite die Kriegsgefangenen gab, die im Nachhinein nicht anerkannt wurden. Wurden die wie
später behandelt? Im Westen. Im Osten machten diese ostdeutschen Kriegsgefangenen vom BDO und NKFD dann durchaus Karriere, vor allen Dingen nachdem Mitte der 50er Jahre die Bundeswehr im Westen und die Nationale Volksarmee im Osten aufgestellt worden war, versuchten ja beide bewaffneten Mächte, Hüben und Drüben, wiederum eine eigene Tradition zu bilden. Die Bundeswehr entdeckte den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die NVA knüpfte an verdiente Kundschafter des Volkes, auch so eine Verzeichnung der Realität, und meinte damit verdiente Kundschafter, Spione des Volkes. Ja, und diffamierte nach meiner Meinung auf diese Weise nicht zuletzt selbst die Rote Kapelle, die nun wirklich aufklären wollte über die Realität des Dritten Reiches, aber nicht primär Spionage für die Sowjetunion leisten wollte. Also auch da ist einfach die wichtige Aufgabe, den Anfang der Widerständigkeit wirklich zu suchen und nicht immer aus den ideologischen Verkrustungen der Nachkriegsgesellschaft ein Urteil zu fällen, das sehr, sehr viel aussagt über die Nachkriegsgesellschaft, aber ganz wenig über den Widerstand.
Wir haben jetzt schon mehrfach die Rote Kapelle angesprochen. Könnten Sie dazu ein paar Worte sagen? Ich habe gehört, dass das extrem heterogen gewesen sein soll bei denen.
Da haben Sie richtig gehört. Es ist eine außerordentlich komplexe Gruppe, die sich zunächst einmal von allen anderen Gruppen durch den relativ großen Anteil von weiblichen Regimegegnern auszeichnet. Wir finden viele Stränge, Künstler, Psychoanalytiker, Verwaltungsbeamte, sogar Angehörige der NSDAP, ehemalige Kommunisten, Mitarbeiter der Zeitschrift Die Tat, ebenso wie Mitarbeiter der kommunistischen Roten Fahne, die in diesem Kreis zusammenfinden. Gebildet wurde das Urteil dieses Kreises vor allen Dingen durch Nachkriegsprozesse in Deutschland. Der Lüneburger Röder-Prozess war eine wichtige Weichenstellung. Dort hatte man einen der Hauptverantwortlichen für die Verhaftung und vor allen Dingen für die Verurteilung und Hinrichtung dieser Gruppe vor Gericht gestellt. Und wie verteidigt man sich als Angeklagter? Indem man behauptet, derjenige, über den man ein schandbares Urteil gefällt habe, habe dieses Urteil selbst verdient, denn er sei Landesverräter gewesen und habe spioniert und habe letztlich dazu beigetragen, dass die deutsche Wehrmacht im Osten ganz schwere Niederlagen einzustecken hätte. Eine Schutzbehauptung, die aber die Realität überhaupt nicht trifft, denn wir wissen heute, keiner der Funksprüche hat funktioniert. Die Aktivität der Roten Kapelle konzentrierte sich vor allen Dingen darauf, auch die deutsche Gesellschaft aufzuklären über die Verbrechen. Sie hatten Bilder, sie hatten Nachrichten von der Front, von den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen und wollten die in die deutsche Gesellschaft transportieren, um diese Gesellschaft zu zwingen, Realität zu erkennen, sich zu empören und dann anschließend auch zu handeln, indem man sich gegen das Regime stellte. Das ist dieselbe Taktik, die wir auch bei der Weißen Rose beobachten können. Ja, das ist dieselbe Taktik, die wir bei Widerstandsgruppen, bei Gesinnungskreisen feststellen können. Immer diese verzweifelte Hoffnung, wenn man den Deutschen endlich sagen kann, was nationalsozialistische Herrschaft bedeutet, dann werden die sich schon auflehnen. Dann werden die schon Stellung ziehen gegen den Nationalsozialismus. Das war vielleicht eine Illusion.
Hatten Sie dann auch irgendwie Erfolge?
Ganz sicherlich hatten Sie Erfolge, denn Sie gewannen Einzelne, aber keine politischen Erfolge. Wer mir einreden will, der Widerstand gegen den Nationalsozialisten gehörte zu den Bewegungen, die nun wirklich unendlich viel bewirkt hätten, der muss sich eigentlich die Gegenfrage fallen lassen. Was denn? Wer hat denn Deutschland befreit? Es waren die Alliierten in ihren Armeen. Wer hat denn dazu beigetragen, dass weniger Tote im Krieg anfingen? Bestimmt nicht der Widerstand, sein Blutzoll war höher. Historisch gehört er ganz bestimmt zu den gescheiterten Bewegungen. Nicht moralisch. Denn Regimegegner werden dann nach einem Umschlag des Zivilisationsbruches häufig gewürdigt, geehrt. Ja, wie sieht Ihre Karriere eigentlich aus? Sie landet bei Straßennamen, bei der Benennung von Plätzen, bei Denkmälern, bei Schulbenennungen, vielleicht bei Briefmarken. Ein historischer Erfolg ist auch das nicht. Aber der moralische, der ist, glaube ich, nicht gering zu achten, denn wir können uns in der Auseinandersetzung mit der Realität und der Lebenswirklichkeit von Regimegegnern durchaus unseren Blick schulen, glaube ich, durchaus unser moralisches Urteil schulen, durchaus fragen, was dazugehört, sich aufzulehnen, welche Impulse es geben muss.
Ich stelle mir die persönliche Situation von den Widerstandskämpfern extrem schwierig vor. Also das muss ja ein enormer Druck, eigentlich ein psychischer, aber halt auch Angst gewesen sein, jederzeit aufgedeckt zu werden. Gibt es da irgendwie Untersuchungen, wie sie untereinander dann fertig geworden sind oder was das für Auswirkungen hat?
Ich muss da nachdenken, denn Sie stellen mir eigentlich eine Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe, weil ich eigentlich den sachlichen Hintergrund für diese Frage bei meiner Beschäftigung mit Regimegegnern nie gespürt habe. Angst? Lebensfreude ja. Lebenshoffnung ja. Aber dass Sie aus Angst in die Passivität ausgewichen werden, nur um zu überleben, nein. Ich will ich vertrete eine ganz andere Situation. Ich glaube, dass jeder, der sich gegen solch ein kriminelles Regime wie gegen den Nationalsozialismus wendet, eigentlich wusste, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal, wir sind schon tot. Wir sind schon viele Tote gestorben. Das heißt, die fühlten sich wie Todgeweihte. Und das erklärt vielleicht die Unabhängigkeit, die Frechheit, fast die Heiterkeit, die wir manchmal beobachten, wenn wir diese Regimegegner vor ihren Peinigern sehen. Ossietzky habe ich angesprochen, Dietrich Bonhoeffers ähnliches Bild, er steht zwischen Gefangenen und einem Gefangenenwärter, und der Gefangenenwärter, der macht deutlich, dieser Häftling, dieser Dietrich Bonhoeffer, das ist der eigentliche Herr in unserem Kreis. Ja, und wir finden Regimegegner, die den Richter, die ihre Richter auslassen. Ein Würmer, ein Regimegegner aus dem Umkreis des 20. Juli, der auf Freislass, Ausruf, scheren Sie sich zum Teufel, sagt, ich gehe Ihnen nur voraus, Sie kommen nach.
Das kann ich noch nicht, das kommt.
Oder eine Balletttänzerin aus dem Kreis der Roten Kapelle, die zum Tode verurteilt wird und die ein schallendes Gelächter ausbricht. Ja, das heißt also, die Angst, die Sie ansprechen, ist eigentlich unsere kleinbürgerliche Lebensangst, die wir auf Regimegegner übertragen. Da waren die längst drüber hinaus. Sonst könnten wir deren Verhalten überhaupt nicht erklären. Diejenigen, die stramm jedem Befehl folgten, die wachsam waren, die sagten, Feind hört mit, die den Blockwart spielten, das waren die Ängstlichen. Das waren die Schisser, die da im Grunde Füllsel waren. Und die anderen waren darüber hinaus. Und ich habe eigentlich nie gespürt, auch in Gerichtsverhandlungen, dass da einer der angeklagten Regimegegner um sein Leben winselte oder bat. Es gibt mal eine Situation vor Gericht, dass da einer der Angeklagten bittet, an die Ostfront versetzt zu werden, um sich zu bewähren. Und da lacht sich Freisler tot. Glauben Sie das wirklich? Und dann korrigiert er sofort seine Handlung. Und dann wackelt er nicht mehr. Auch das gehört zum Widerstand dazu, Positionen einzunehmen, Positionen überwinden, manchmal sogar Positionen zu überwinden, die man ursprünglich einmal mit den Nationalsozialisten geteilt hat, weil man vielleicht auch latent antisemitisch war, vielleicht auch den Versailler Vertrag ablehnte, vielleicht auch diese Lebenslüge glaubte, dass Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, die Massen im nationalsozialistischen Sinne radikalisiert hätte. Die KPD zeigte ja, es wäre auch anders gegangen, eine ganz andere Radikalisierung, aber damit lag ich nicht wieder bei Gottfried Abendroth These.
Sie haben die KPD angesprochen. Das finde ich eigentlich auch einen ziemlich interessanten Punkt.
Das freut mich.
Im Nachhinein betrachtet hatte die KPD ja sehr viele Anhänger eigentlich bis 1933, war sehr gut eigentlich organisiert. Und es hat mich immer ein bisschen gewundert, dass es keinen wirklich organisierten Widerstand gab, wo dann die Nazis letztendlich die Macht übernommen haben.
Es gab schon organisierten Widerstand, aber nicht in dem effektiven Sinne, den Sie vielleicht erwarten. Es gab sogar Orte, in denen es einen Generalstreik gab, um den Nationalsozialisten abzuwehren, aber es waren eben nur einzelne Orte. Wir müssen, glaube ich, auf die Differenzierung der Arbeiterbewegungen schauen, um zu verstehen, was da eigentlich passierte. Da waren die Gewerkschaften. Gewerkschaften sind eigentlich immer kompromissorientiert, immer kompromissbereit und setzen eigentlich auch darauf, dass man auch mit denen, die man eigentlich ablehnt, irgendwann zu einem Kompromiss kommen muss. Also der gewerkschaftliche Widerstand ist nicht so breit wie die große Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern erwarten ließe. Es gibt dann einige Gewerkschafter im Widerstand, etwa Leuschner oder Kaiser oder Habermann. Also es gibt einige Gewerkschafter Häufig kommen sie sogar aus der katholischen Arbeiterbewegung, die wir heute gar nicht mehr so primär als Gewerkschaftsbewegung anerkennen wollen, weil es die eigentlich kaum mehr gibt. Das andere sind die Sozialdemokraten. Was machen Sozialdemokraten? Sozialdemokraten treffen sich in kleinen Zirkeln und pflegen die Gesinnung und sagen, das geht irgendwann hier mit den Nationalsozialisten zu Ende und dann müssen wir klar sein, dann müssen wir klar sehen und darauf bereiten wir uns vor und wir werden ein Netzwerk bilden und werden irgendwie den Zusammenhalt halten und im allerschlimmsten Fall werden wir halt Kaffee aus dem Bauchladen verkaufen und immer wieder zu Gesinnungsfreunden oder gehen, um ihnen Kaffee zu verkaufen und werden uns mit denen austauschen oder wir machen einen Kohlhandel auf wie Julius Leben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und was machten die Kommunisten? Die setzten eigentlich auf Widerstand, auf massenhaften Widerstand, gingen auch massenhaft zu demonstrieren. Es war der Widerstand, der anfänglich die meisten Opfer hatte. Die größten Opferzahlen nur, er wurde angeleitet von Funktionären, die sich auf diesen Kampf vor Ort überhaupt nicht einließen, sondern die ihn versuchten von außen zu steuern und deshalb immer wieder von ihren widerstandsbereiten Genossen hörten, ihr seid doch überhaupt nicht in der Lage, die Realität des Dritten Reiches auch in der ganzen Gefährlichkeit für uns einzuschätzen. Ihr schickt uns nächtens auf die Marktplätze, ihr veranlasst uns irgendwo Parolen anzuschreiben und wir verbluten hier. Der kommunistische Widerstand brach im Grunde Mitte der 30er Jahre zusammen, da rollten die Nationalsozialisten ihn systematisch auf, führten Schauprozesse, die wir nie richtig systematisch untersucht haben. Richtige Schauprozesse, die Terror verursachten. Naja, und dann musste ein anständiger Kommunist eigentlich den allerstärksten Schlag einstecken, den er sich überhaupt vorstellen konnte. Dieses Regime, dieses nationalsozialistische Regime, das Kommunisten verfolgte, weil es Bolschewisten hasste und Bolschewisten eigentlich für eine Steigerung des Weltjugendtums hielt, in Anführungsstrichen. Dieses Regime machte plötzlich mit Stalin einen gemeinsamen Pakt am 23. August 1933 und teilten Europa auf. Und teilten Ost-Mitteleuropa im Grunde auf unter sich. Das war für die Kommunisten ein unglaublicher Schlag, der allerdings eine sehr, sehr positive Folge hatte. Denn nun entstanden kommunistische Widerstandsbewegungen, die nicht mehr auf das Exil hörten, die nicht mehr auf Ulbricht, auf Pieck, auf andere hörten, sondern die im Grunde so einen nationalkommunistischen Widerstand organisierten und der war effizient. Das waren die Gruppen um Uhrig, um Sefko, um Westlein. Das waren Widerstandsgruppen, die wir dann im Westen, in der kommunistischen Widerstandsforschung, wirklich erst durch Hermann Weber und Wolfgang Abendroth und seine Schüler sehen gelernt haben. Aber das waren eigentlich Gruppen, die sich nicht von außen leiten ließen. Und die werden dann wiederum für den militärischen Widerstand im Umkreis des 20. Juli ungemein interessant, weil dieser Widerstand ja ein Widerstand ohne Volk war. Ja, es war ja eine reine Elite, die da aus der Spitze des Staates heraus den Umsturz probierte. Ja, und die natürlich mit Kommunisten, mit Sozialdemokraten, mit der katholischen Arbeiterbewegung und mit Gewerkschaftern versuchte, aus dem Widerstand ohne Volk einen Widerstand aus dem Volk werden zu lassen. Dazu brauchten sie aber das Fanal. Dass es andere gab, die sehr, sehr klar waren, zeigt ein Regimegegner wie Johann Georg Elser, ein Schreiner, der zu handeln wusste, der konsequent war, der alles riskierte, ein idealer Regimegegner, ja, aus durchaus normalen Verhältnissen, nicht akademisch gebildet, vielleicht deshalb gerade prädestiniert zum Widerstand, denn kluge Leute, hat der katholische Theologe Karl Rahner mal gesagt, haben es bekanntlich sehr einfach, feige zu sein. Elsa war nicht feige, ja, und verkörperte in seinem Denken ein Konglomerat von Anarchismus, Kommunismus, Pietismus, alles. Alles mobilisierte er, um den Nationalsozialisten nicht auf den Leim zu kriegen. Da war er viel weiter als manche der Angehörigen der bürgerlichen Verwaltungseliten des Militärs, die relativ lange Ziele verfolgten, die sie mit den Nationalsozialisten teilten. Und erst relativ spät realisierten, dass nationalsozialistischer Krieg den Bestand der Nation wirklich in Frage stellt.
Da war ja auch ziemlich dicht dran, eigentlich Erfolg zu haben. So 20 Minuten hat es, glaube ich, nur getan.
Nicht mal, Sie rechnen hoch. Es waren nicht einmal 10 Minuten, die ihn trennten. Und es war ein reiner Zufall. Nein, Johann Georg Elser war der Erste, der dem Ziel, Hitler zu töten, denkbar nahe gekommen war, etwa 5 Jahre vor Stauffenberg, was dessen Leistung durchaus nicht schmälern soll. Ja, also das war der Anschlag im Münchner Bürgerpark. So.
Eigentlich den Punkt noch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass zwar neben dem akademischen Widerstand, wie zum Beispiel bei der Roten Kapelle, oder halt auch wie bei Herrn Elke, dass er so Bewegung von unten heraus war. Und die Bewegung des 20. Juli war eher so ein Ding ja von ganz oben. Ich hatte da in der Rezeption immer das Gefühl, dass das nochmal eine Rettung auf letzter Sekunde war, von der Führungselite eigentlich.
Könntest du darauf nochmal eingehen? Ja, aber gerne. Darüber hat man auch nach dem Krieg dann lange nachgedacht. Man hat gesagt, dieser Anschlag von Stauffenberg sei dilettantisch und zu spät erfolgt. Darauf springen Sie an. Man hat dabei übersehen, dass bereits seit 1938 sich allmählich ein Netzwerk bildet von Militärs, von Abwehrleuten, von Verwaltungsbeamten, die fast ähnlich komplex zusammengesetzt sind wie der Kreisauer Kreis. Es sind auch unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die zusammenkommen. 1938, da war eigentlich klar, dass Hitlers Herrschaft auf den Krieg zielt. Im November 1937 hatte er, das wissen wir durch das Lösbach-Protokoll, hat er seine Kriegsziele deutlich gemacht, hat gesagt, wir wollen ein Ostimperium haben, wir wollen den Pazifismus endgültig besiegen und wir wollen über Europa herrschen und wir wollen eigentlich auch über Europa hinaus herrschen, Kolonien und alles. Alles war klar, das führt zum Krieg und dem Militärs war klar, mit dem Rüstungsstand, den Deutschland damals hatte, ist dieser Krieg nicht zu gewinnen. Also was macht man? Entweder man versucht, die Gegner Hitlers, die außenpolitischen Mächte, England, Frankreich, vor allen Dingen England, so zu beeinflussen, dass sie eine ganz, ganz harte Haltung gegenüber Hitler demonstrieren. Ist das schon Widerstand? Kann man diskutieren. Ja? Sie versuchen im Grunde von außen Druck zu machen, um das Risiko des Scheiterns im Innern deutlicher zu machen. Andere spielen in dieser Zeit bereits mit dem Gedanken, Hitler auszuschalten. Zu verhaften der Kreis um Donani, um Oster, ein Kreis, in den auch später Bonhoeffer hineingerät, das ist der Kreis um die Abwehr. So, und dann kommt eigentlich die Katastrophe von München 1938 im September. 2 Monate später brennen in Deutschland die Synagogen.
Sie meinen das Zugeständnis, dass sie das Sudetenland schon...
Sudetenland und im Grunde damit ja auch die Resttschechei dann irgendwann und Deutsch-Österreich sich einverleihen. Das heißt also, es kommt zu dieser territorialen Expansion. Und diese Erfolge, das fasziniert die Deutschen. Da faszinieren auch den Widerstand. Lähmen den Widerstand und so kommt es eigentlich immer wieder zu einem ständigen Auf und Ab. Ja, es ist keine Kontinuität in dieser Widerstandsbewegung. Denn erst 1942, 1943 formiert sich wieder ein militärischer Widerstand, der die militärische Katastrophe kommen sieht.
Also war das so ein bisschen orientiert einfach daran, wie erfolgreich Hitler letztendlich mit seiner Politik war, weil nach München hat er ja Erfolg, dann geht es wieder runter.
Viele sind fasziniert, nicht alle. Zum Beispiel die Mitglieder des Kreisauer Kreises sagen im Sommer 1940 auf dem Höhepunkt eigentlich von Hitlers Faszination nach dem Sieg über Frankreich, das geht nicht gut, wir müssen über Alternativen nachdenken. Auch das gab es. Das heißt, also also je tiefer wir eigentlich in diese Widerstandsgeschichte eindringen, umso deutlicher müssen wir uns klar machen, es gibt keine roten Linien, es gibt keine Kontinuitäten. Ja? Das ist blöd, weil natürlich ein Historiker unheimlich gerne in Kontinuitäten denkt und häufig konstruiert er sie. Und dass ein Historiker nun im Widerstand sagen muss, da wieder abgebrochen, wieder die Köpfe ausgewechselt, wieder einige ausgeschieden, wieder den einen oder anderen gekauft. Das war so. Und ich kann mir als Historiker die Realität auch nicht schönreden. Damit muss ich werden. Und komme dann im Grunde 1941, 1942 auf diesen Denkschriftenbestrebungen von Görler, völlig unabhängig noch von den Überlegungen, die dann auf den 20. Juli zuweisen. Eigentlich will man die NS-Führung beeinflussen und den Kurs der Politik bestimmen. Ja, ist das Widerstand oder ist das Denkschriftenopposition? Ja, so. Aber vielleicht müssen wir ja auch gar nicht immer so bewerten, sondern vielleicht müssen wir zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Dann kommen wir natürlich drauf, dass die aus den Horizonten ihrer Zeit argumentieren. Ich sagte schon, Antisemitismus war denen nicht fremd. Überheblichkeit gegenüber den osteuropäischen Völkern, gegenüber den Polen, war denen nicht fremd. Damit müssen wir werden. In dem Moment, wo wir Bilder der Vergangenheit schönen, nehmen wir eigentlich denjenigen, die sich auflehnen und die diese Position gerade überwanden, ihre Würde und ihre Leistung. Und das gilt auch für Stauffenberg. Natürlich war er ein Kind seiner Zeit. Natürlich war er Nutznießer der Aufrüstung. Es gab unglaubliche militärische Karrieren, die man machen konnte. Und Stauffenberg ist innerhalb weniger Jahre vom Leutnant zum Oberleutnant, zum Hauptmann, zum Major, ja, zum Oberstleutnant und dann schließlich zum Oberst geworden. General war er ja nie. Er blieb Oberst. Das ist also ein relativ mäßiger, hoher militärischer Rang, denn darüber gibt es noch einige andere Stufen, Generalsränge, die man vertreten kann. Natürlich schrieb er seiner Frau über die furchtbaren Zustände in Polen. Und das war nicht polenfreundlich. Und natürlich regte er sich überhaupt nicht auf. Jedenfalls haben wir keine Hinweise dafür, dass es da eine antisemitische politische Praxis gab. Irgendwann ja. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, den wir eigentlich erwarten. Denn was würden wir eigentlich heute erwarten? Dass man am 9. November 1938 angesichts der brennenden Synagogen und der vielen zigtausend verhafteten Juden zutiefst empört ist und den verbrecherischen Charakter des Regimes genau erkennt. Es war nicht so. Und wir haben keine andere Möglichkeit, als einfach das hinzunehmen und zu erklären.
Sie haben gerade gesagt, wir waren nicht, oder das deutsche Volk war nicht empört, aber war es dann begeistert? Dazu, oder waren die einfach
auch Gott, es regte sich, also ich will jetzt mal zynisch, es regte sich darüber auf, dass da so relativ viele Sachwerte vernichtet worden waren. Aber da müssen wir uns wirklich nichts vormachen. Mhm. Also es tut mir wirklich leid, es wäre schön, es wäre aufgeregt gewesen, es wäre schön, es hätte eine artikulierte Scham gegeben, nicht nur so diese stumme. Aber das, was wir dann zwei Jahre später bei der Deportation der Juden aus Baden und aus der Pfalz erleben, macht eigentlich deutlich, dass die zurückgebliebene Deutschen, die sogenannten Arier, sich sehr, sehr gerne an den Besitz der deportierten Juden bereichert haben. Nicht nur arisiert haben im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im alltäglichen Bereich. Mal eine billige Schürze, mal einen billigen Tisch, billige Socken bis hin zu preiswerten, für Pfennige ersteigerte Unterhosen. Alles finden wir in dem Protokoll. Nein, die Erinnerung war nicht so groß.
Mich hat bloß immer irritiert, dass das Reichskristallnacht genannt wurde, obwohl es ja eigentlich ein Pogrom war. Und ich habe irgendwie mal gedacht, dass das vielleicht ein bisschen Ironie war oder so.
Ja, wir wissen bis heute gar nicht genau, woher dieser Begriff kommt. Ich weiß nur, dass ich ihn nie verwenden würde und vermutlich auch nie verwendet habe. Für mich war es das Novemberpogrom, das Parteipogrom, das Massenpogrom, ja, der Synagogensturm. Wir haben ganz viele Begriffe, um das zu beschreiben, und wir müssen nicht so einen verniedlichten Begriff wie Reichskristallnacht verwenden, obwohl es da auch wieder Kollegen gibt, die sagen, nein, das ist eigentlich auch ein ironisierender Begriff. Ich weiß es nicht, ich habe mich nur entschieden, diesen Begriff streiche ich aus meinem Argumentationshaushalt.
Gut, das hat mich bloß immer ziemlich irritiert. Wie hat der Staat eigentlich auf diese Widerstandskämpfer reagiert und also was waren so seine Mittel, gegen ihn zu kämpfen?
Also er hatte, ich glaube, zwei wichtige Instrumente. Zum einen die Denunziationsbereitschaft der Deutschen. Die deutsche NS-Gesellschaft war eine Denunziationsgesellschaft. Und zum anderen die Gestapo, die nun keineswegs diese flächendeckende Terrororganisation war, als wie wir sie uns heute vorstellen. Es war ein relativ kleiner Apparat. Aber ein Karlsruher Historiker, Michael Stolle, hat das mal nachdrücklich zeigen können. Dieser kleine Apparat der Gestapo war in der Lage, den gesamten Polizeiapparat urplötzlich und blitzschnell für seine eigenen Ziele zu mobilisieren. Dadurch kam dieser Eindruck der allmächtigen Terrororganisation aus. Und das weitere Element, das man ableiten muss, waren die Gefängnisse, die wilden Konzentrationslager, die Konzentrationslager, die Öffentlichkeit des Terrors. Dieser Terror, der ausgeübt wurde, Schaufahrten, die man mit Regimegegnern nimmt. Man setzte sie in einen Wagen und fuhr sie durch die Stadt, man prügelte sie durch die Stadt, man hängte ein Schild um, ja, um sie zu diffamieren. Wir sprechen von Schaufahrten mit 30, 40, 50.000 Zuschauern in den Städten. Dieser Terror lehnte natürlich auch, und dieser Terror der Nationalsozialisten zielte immer auf Öffentlichkeit und zielte immer auf Produktion von Anpassung, von Folgebereitschaft, von Kadavergehorsam. Das macht den Widerstand ja so besonders, dass er vor dieser Folie der breitesten Anpassung, der breitesten Zurückhaltung sich entfaltet und gesehen und auch gedacht werden muss. Und ich glaube, Denunziationsbereitschaft, das ist durchaus innere Übereinstimmung. Ja, da sollten wir uns gar nichts vormachen. Die Nationalsozialisten haben in vielen den Zielen der damaligen Menschen entsprochen.
Inwiefern zum Beispiel?
Partiell. Partiell entsprochen, sie haben die Volksgemeinschaft proklamiert. Sie haben Freizeitangebote gemacht. Sie haben außenpolitische Erfolge vorgewiesen. Das Rheinland wurde, die Entmilitarisierung des Rheinlandes wurde aufgehoben. Die Wehrpflicht wurde eingeführt. Die Zahlungen, die Reparationszahlungen wurden eingestellt. Es gab Arbeitsprogramme, zusätzliche Verhaftungen, verknappten das Arbeitsangebot noch mehr. Die Deutschen hatten das Gefühl, der Lebensstandard steigt im Vergleich zu der Weimarer Zeit. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund zu bezweifeln, dass viele der Deutschen von den Nationalsozialisten fasziniert waren und deren Politik teilten. Es war nicht der Terrorstaat. Da hat ein Historiker wie Götz Ali völlig recht, wenn er sagt, eigentlich mobilisierten die Nationalsozialisten auf Zustimmung und Begeisterung.
Hat sich der Widerstand des Staats verändert mit dem Wegfall der SA? Also nicht der Widerstand des Staates, sondern sozusagen die Verfolgung von
Sie spielen auf den Röhmputsch an, den sogenannten Röhmputsch.
Genau.
Der ist eigentlich ganz wichtig, weil man mit dieser Ausschaltung der SA die Wehrmacht gestern in den Griff bekommt. Und eigentlich das vorbereitet, was Hitler dann mit der Übernahme ja faktisch des Amts des Kriegsministers, er ist auch der Führer der Wehrmacht geworden. Das heißt also, er schaltet die einzige Macht, die ihm hätte kritisch werden können, 1938 in einer Krise aus. Ja, und führt im Grunde die Wehrmacht wie eine nachgeordnete Parteiabteilung. Ja, und macht den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Keitel, zu seinem Lakai. Deshalb sprach man ja auch sehr gerne von Lakaitel.
Das habe ich auch nicht gehört.
Na gut, man lernt nie aus. Okay.
Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, wo Sie Lücken in der Forschung sehen, gerade halt in diesem Bezug und auch in der Rezeption von heute.
Ich glaube, wir sind heute bei den Themen der politischen Bewertung des Widerstands durch. Wir haben seit 1982 in Berlin mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gegen durchaus heftige Widerstände ein integrales Verständnis von Widerstand etabliert. Widerstandsgeschichte ohne Exil, ohne Kommunisten, ohne Anarchisten, ohne Syndikalisten, also all diese ganz Gruppen, ohne jugendliche Bünde und ohne Nationalkomitee Freies Deutschland, ist seriös nicht mehr zu beschreiben. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge bewegt und glauben Sie mir, es waren wirklich zum Teil heftige geschichtspolitische Widerstände, die dabei zu überwinden waren. Aber, Sie fragten mich ja nach den offenen Themen, ich glaube, wir haben viel zu lange gebraucht, um das Thema der Desertion angemessen zu bearbeiten. Und wir sind noch lange nicht am Ende bei der Bewertung des Alltagswiderstandes, bei der Erforschung der sogenannten stillen Helfer, der ungesungenen Helden, also der Menschen, die situativ bedrohten Mitmenschen, die lebensgefährlich lebten, Juden, Sinti und Roma, die verfolgt wurden, beizustehen. Diese Geschichte haben wir noch nicht aufgearbeitet und die wäre aus historisch-politisch-pädagogischen Gründen so besonders wichtig, weil sich in diesem alltäglichen Widerstand natürlich das greifen lässt, was wir aus historisch-politischen Gründen immer von der Beschäftigung mit dem Widerstand fordern, nämlich Zivilcourage.
Ja, letztendlich ist dadurch die Forschung aktueller denn je.
Ich glaube, diese Forschung bleibt und wenn Sie einfach mal rumschauen, in der Welt, wenn Sie mal fragen, welche Gestalten deutscher Geschichte eigentlich fraglos akzeptiert werden, dann landen Sie sehr, sehr häufig bei Regimegegnern, ob das Arvid Hanak und Haro Schulze-Beusen von der Roten Kapelle, Dietrich Bonhoeffer, ob das Alfred Delp, der Jesuitenpater, ob das die Geschwister Scholl, ob das ein Johann Georg Elser ist, ob das ein Stauffenberg ist. Und da braucht man nicht nur einen Spielfilm mit Tom Cruise, um ihn öffentlich bekannt zu machen. Das war er schon vorher. Dann verkörpert sich da durchaus ein Geschichtsbild, das auch andere in der eigenen Einschätzung von Handlungsspuren beeinflusst. Mandela ist ohne Bonhoeffer nicht denkbar. Ja, die Weiße Rose hat durchaus Widerstandsaktionen in Ost- und Mitteleuropa beeinflusst, den Eisenberger Kreis. Das heißt, eigentlich könnten wir den Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht mehr interpretieren als ein wichtiges Ereignis der Geschichte des deutschen Nationalstaats, sondern es ist ein Versuch, vielleicht ein geringer Versuch der Deutschen, auch einen Beitrag zur Geschichte des Widerstands und der Menschenrechte zu schildern. Und da strahlt dieses Thema durchaus aus und beeinflusst andere. Und deshalb denke ich, hat die Widerstandsgeschichte international auch solch eine hohe Reputation. Und für mich ist das tröstlich, weil ich natürlich weiß, dass viele der Regimegegner konkret aus den Horizonten und Verengungen ihrer Zeit handelten. Stauffenberg war nicht der lupenreine Demokrat, der wir auf dem Boden des Grundgesetzes sehen. Aber er verstand es, sich aufzunehmen. Er verstand es, Unrecht zu erkennen. Er verstand es, ein verbrecherisches Regime zu durchschauen. Das ist ja der allererste Schritt. Und wir haben inzwischen viele Beispiele. Martin Luther King zum Beispiel, ohne Bonhoeffer. Nicht denkbar. Wirklich nicht denkbar. So, und ich denke, das ist ein weiteres Thema der Widerstandsgeschichte. Im Grunde die Rezeption der Auseinandersetzung mit dem Widerstand in den Blick zu nehmen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass Sie mir die Möglichkeit geben, ein immer wichtiger werdendes Medium unserer politischen Kommunikation auch zu nutzen, um für dieses Anliegen zu werben. Ich glaube, das Podcast eines der wichtigen Kommunikationsmedien wird, die wir haben, ein wichtiger Austausch, der auch zu hoffentlich dann Reaktionen und Kommentaren einlädt und so eine Diskussion im Gang bringt.
Ich danke für das Gespräch.